Michael Rediske ist Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen. Herr Rediske, was machen Norwegen und Schweden in Sachen Pressefreiheit denn besser als Deutschland?
Also sie machen manche Sachen besser, da wo generell auch nicht nur gegenüber der Presse mehr Öffentlichkeit herrscht. Beispielsweise können sie ja in Schweden irgendwie von jedem Politiker die Steuererklärung einsehen. Ja, sagen Sie aber, das ist eine bestimmte Kultur. Es gibt hier auch zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen in den nordischen Ländern auch weniger Proteste. Also der Hauptgrund für das Abrutschen Deutschlands um diese drei Plätze ist tatsächlich, dass auf fast immer Corona-Demos Übergriffe, Angriffe, auch tätliche Angriffe gegen Journalisten und Journalistinnen stattgefunden haben. Da zählen wir mindestens 80 bestätigte Fälle im letzten Jahr.
Das kam aber aus der Zivilgesellschaft sozusagen, ne?
Ja, größtenteils. Es gab, weil da natürlich Kuddelmuddel herrscht auf diesen Demos, auch einige Probleme mit Polizisten, die dann durchaus zu Ermittlungen geführt haben. Das sind 12 Fälle gewesen. Aber im Wesentlichen, wenn Sie die Corona-Demonstrierenden als Zivilgesellschaft bezeichnen wollen, da ist ja sehr Unterschiedliches. Da sind Leute, die einfach nur ihr Recht wahrnehmen wollen, da sind aber auch Rechtsradikale dabei. Ansonsten stimmt das, 52 Übergriffe aus dieser Richtung.
Heißt das umgekehrt, staatlicherseits oder von Seiten der Institutionen her ist alles im Lot? Der Staat gewährleistet und schützt optimale Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten?
Ja, sagen wir mal zum allergrößten Teil. Aber wir legen natürlich trotzdem als Reporter ohne Grenzen den Finger in die Wunde. Und die Wunde ist Überwachung. Die ist natürlich nicht Zensur. Sie haben es vorgelesen aus dem Grundgesetz. Niemand zensiert. Außer denen, die, ja, sagen wir mal, auch darüber bestimmen, was veröffentlicht wird. Das können auch die Verleger sein, ja, wobei es hier immer noch eine große Vielfalt der Pressefreiheit gibt. Also was der eine Verlag nicht druckt, druckt der andere Verlag. Aber es geht hier auch um Überwachung. Das wird gerechtfertigt natürlich von jeder Bundesregierung mit der Bekämpfung von Terrorismus, die sogenannte Cyberstrategie, die auch den Geheimdiensten erlaubt, auf Computer zuzugreifen. Das ist der sogenannte Staatstrojaner, also ein Tool, was eingepflanzt werden kann in Computer, um zu sehen, mit wem hat jemand Kontakt gehabt. Und das gefährdet ja die Journalisten in ihrer Arbeit, aber vor allen Dingen auch deren Quellen, da wo investigativer Journalismus versucht, was aufzudecken.
Für immer mehr Menschen bedeutet Informationen, Internet und soziale Medien. Wie verhält sich denn das zur Pressefreiheit?
Naja, als das Internet entstand und die ersten Jahre, haben wir als Reporter ohne Grenzen natürlich das auch sehr begrüßt, weil es erweitert die Möglichkeiten von denen, die keinen Verlag haben und die kein Geld haben, einen Radiosender zu starten. Jeder kann sich äußern. Das hat sich auch positiv zunächst ausgewirkt in vielen Ländern, wo früher einfach die ökonomischen Möglichkeiten nicht da waren, sich beispielsweise unter den vielen über 50 afrikanischen Ländern zivilgesellschaftlich zu vernetzen. Also die Äußerungsmöglichkeiten sind stark da. Auf der anderen Seite stehen auch die neuen technischen Zensurmöglichkeiten. Also es sind Journalisten und Journalistinnen, Beispiel Bahrain, da haben wir einen Fall mal nachgewiesen, auch deswegen richtig in Haft gekommen und verurteilt worden, weil man sie identifiziert hat über ihren Internetzugang. Ja. Insofern ist das zwiespältig. Der andere Zwiespalt ist die Hasskriminalität, der große Hass im Internet, der auch den öffentlichen Diskurs für manche Menschen schon unmöglich macht. Also viele, die sich äußern wollen, trauen sich nicht mehr, weil sie mit Hass überschüttet werden. Das sind Frauen, das sind Minderheiten, die sagen, also das kann ich gar nicht mehr aushalten. Also da muss auch gegengesteuert werden. Und das ist immer eine Gratwanderung, wie viel darf aus dem Netz rausgenommen werden, weil es Menschen schädigt, weil es Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt und wie viel muss drin bleiben, damit eben der öffentliche Diskurs auch wirklich offen weitergehen kann.
Wenn, ich sag's jetzt mal etwas salopp, wenn jeder alles im Internet veröffentlichen kann, verwässert das auch den Wert der Pressefreiheit? Also verändert sich das Bewusstsein, was Pressefreiheit eigentlich für einen Wert darstellt?
Naja, dafür habe ich gerade den Begriff öffentlicher Diskurs benutzt. Also das Bundesverfassungsgericht hat im berühmten Spiegelurteil ja gesagt, die Pressefreiheit, die brauchen wir, weil nur sie ermöglicht, dass die Bürger und Bürgerinnen sich ein Urteil machen können, ich sage jetzt mal, wen sie beim nächsten Mal wählen sollen. Und wenn das Internet so, also hasserfüllt ist und so chaotisch ist, dass viele Bürger sagen, da kann ich mich gar nicht mehr richtig informieren und gar nicht mehr meine Meinung bilden, weil ich richtig und falsch nicht unterscheiden kann. Und das ist ja zunehmend schwerer geworden für viele, die jetzt nicht wie wir Journalisten das gewohnt sind, alle Quellen zu selektieren, dann schädigt das sozusagen diesen Zweck der Pressefreiheit, den öffentlichen Diskurs und die Entscheidungsfindung der Bürger und Bürgerinnen zu erleichtern.
Wo sehen Sie denn Grenzen der Pressefreiheit, wenn Sie beispielsweise an die Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg denken?
Also während des Ukraine-Kriegs hat die Bundesregierung bestimmte Informationen zurückgehalten über Waffenlieferungen. Meines Wissens ist da auch kaum etwas Konkretes bekannt geworden. Es hat jetzt einen Leak gegeben, offenbar aus einem Bundestagsausschuss, aus einer Geheimsitzung. Das könnte Herrn Putin und seine Geheimdienste irgendwie zunutze gewesen sein. Aber grundsätzlich sehe ich eigentlich nicht, dass wir zu viel militärische Informationen bekommen haben. Also alle, die was veröffentlicht haben, haben ja fast immer auch betont, dass die Quellen gar nicht nachgeprüft werden können. Also ehrlich gesagt, wir haben von ehemaligen Bundeswehroffizieren, Generälen gehört, was es für Waffensysteme gibt. Aber welche Waffen geliefert worden sind, zumal bisher ja kaum schwere Waffen geliefert wurden, jedenfalls nicht aus Deutschland, da sind auch wenig Informationen rausgekommen.